Ja, Astrid, danke für diesen Bibeltext. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht ist das heute gar keine Predigt, denn es ist vielleicht eher eine Bibelarbeit. Von daher kannst du gerne auch verfolgen in der Bibel die einzelnen Verse, die ich mit euch durchgehen möchte. Wenn dir das aber zu anstrengend ist, dann kannst du natürlich auch einfach nur zuhören. Nun, viele von euch kennen diesen Text sicherlich. Und manche kennen diesen Text vielleicht zum Überdruss. Denn dieser Text, der passt so gar nicht in unsere heutige Zeit. Dieser Text, das ist eigentlich ein Ärgernis, ein Anstoß für eine moderne Ehe. Ein Anstoß in Zeiten von Emanzipation und Gender. Dieser Text ist sogar für viele Christen ein Anstoß. Denn diese Worte wollen wir doch eigentlich nicht. Insbesondere Frauen sagen, dies will ich nicht. Auch christliche Frauen schneiden diesen Text aus ihrer Bibel sozusagen raus, wollen ihn nicht hören und schon gar nicht befolgen. Männer haben mit diesem Text manchmal auch Schwierigkeiten, aber nicht in diesem Ausmaß. So ist zumindest meine Beobachtung. Was steht da eigentlich in diesem Text? Um wen geht es in diesem Text? Meine These ist, es geht um Christus und seine Gemeinde. Schauen wir in diesem Text ein bisschen näher rein. Was wird ausgesagt? Im Vers 23 heißt es, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Hoppla, dachte ich. Nun, viele werden sagen unter uns, Christus ist das Haupt unserer Gemeinde. Aber was heißt Haupt? Im Alltag reden wir nicht vom Haupt. Ich würde sagen, Haupt heißt, er ist der Verantwortliche, er ist der Chef oder er ist der Vorgesetzte. Der Duden übersetzt das Wort Haupt mit Anführer. Alle diese Begriffe drücken aus, da ist jemand da, dem ich gehorchen soll, dem ich mich unterordnen soll, demjenigen, dem Haupt also, obliegt aber auch die Verantwortung für den, der sich unterordnet. Die Gemeinde hat ein Haupt. Welches ist Christus, heißt es hier. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten oder die Gemeindeleitung. Auch wenn diese alle ihre Berechtigung und ihren Grund in der Bibel haben. Von daher Frage an dich, ist Christus das Haupt der Gemeinde? Ist Christus mein Haupt? Ist Christus dein Haupt? Ist Christus mein Haupt auch im Alltag? Und schließlich ist Christus auch mein Haupt im Dienst in der Gemeinde. Was macht die Gemeinde? Im Vers 24, die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Jemandem ordne ich mich nur unter, wenn ich ihm vertraue. Unterordnen heißt ja nicht, dass ich meinen Willen aufgebe. Nein, aber mein Wille kommt zu dem Entschluss, dass es gut ist, wenn ich dem anderen vertraue, mich ihm unterordne, ihm folge, wenn ich das tue, was er möchte. Nun stehen wir bereits vor der existenziellen Frage an unsere Gemeinde und an jedem aus der Gemeinde und an jedem Christen unter uns, ordnen wir uns Christus unter? Ich vermute, du sagst, ja, natürlich. Wir auf jeden Fall. Wir als Freikirche doch immer. Aber ich denke, das sollten wir doch demütig immer mal wieder überprüfen in unserem Leben, ob und inwieweit wir uns Christus seinem Willen, seinem Wort auch unterordnen. Denn auch die Gemeinde kann ein Biotop von Rechthabern, Machtinteressenten, Machtintrigien sein, natürlich in Liebe verpackt. Ich denke, dieser Aspekt ist es wert, dass wir darüber einmal nachdenken und bewegen, wie diese Unterordnung unter Christus heute aussieht. Denn nicht jeder Dienst ist auch Dienst. Schauen wir in Vers 25. Christus liebt die Gemeinde. Christus liebt die Gemeinde nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat. Christus hat sogar sein Leben für sie hingegeben, heißt es. Christus opferte sich für die Gemeinde und damit auch für dich. Mit Gemeinde ist hier nicht die Ortsgemeinde zu verstehen, sondern die weltweite Gemeinde aller Christen. Und in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 steht der bekannte Satz: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, also dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist nicht theoretisch. Gott hat sich nach der Schöpfung auch nicht zur Ruhe gesetzt. Gott handelte. Gott hat deine Erlösung vollbracht, indem Jesus für deine Verfehlungen starb auf Golgatha. Was hat die Hingabe von Christus noch bewirkt? Vers 26, Christus heiligt die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine herausgerufene. Christus selbst ruft seine Gemeinde heraus aus der Welt. Eine heilige Gemeinde tickt anders als die Welt. In der Gemeinde herrschen andere Maßstäbe. Oder vielmehr sollten andere Maßstäbe herrschen. Gemeinde ist etwas anderes als ein weltlicher Verein. Und was macht sein Wort? Sein Wort reinigt uns wie ein Wasserbad. Das Wort deckt Sünde auf in deinem Leben. Das Wort will dich zur Umkehr führen oder auch Buße genannt. Und das Wort will dich im wahrsten Sinne des Wortes rein, sauber machen von dem Schmutz der Sünde. Das Wort kann aber auch Balsam sein für deine Seele. Wenn du depressiv bist, wenn du Niederlagen erleidest und wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn dich Krankheit plagt, Gott benutzt sein Wort, um dich wieder aufzurichten, dir eine neue Richtung zu geben in deinem Leben. Und sein Wort ist nicht zuletzt auch ein Freudenwort. Sein Wort ist ein Mutmacher in notvollen Zeiten. Das heißt, der Herr ist da, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Im Wort Gottes spricht Christus zu uns, auch heute noch. Sein Wort ist es, was wir in der Bibel lesen und auch hören können. Und wir hören sein Wort auch in den Predigten. Mindestens jeden Sonntag haben wir die Möglichkeit, sein Wort zu hören. Und unsere Predigten sind auf der Bibel fest gegründet und darüber dürfen wir froh sein. Die Technik macht es möglich, dass wir die Predigten auch später noch einmal oder sogar öfter nachhören können. Wir haben mittlerweile einen sehr großen Schatz an Predigten und viele Predigten sind es wert, denke ich, dass wir sie uns noch einmal anhören. Von daher schau auf der Homepage nach, auch während der Woche, und nimm dir nochmal die eine oder andere Predigt vor. Ich komme zurück zum Bibeltext. Vers 27 heißt es: Christus will die Gemeinde herrlich darstellen für sich. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle formuliert diesen Vers so: So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Ich selbst sehe die Gemeinde immer als ein Zeugnis in der Welt. Ja, das ist es und das soll sie auch sein. Aber dieser Vers, der belehrt mich: Die Gemeinde Jesu Christi gehört zuallererst Christus. Christus will die Gemeinde für sich haben. Für ihn soll sie herrlich sein. In der Bibel wird sie als Braut dargestellt und Christus der Bräutigam. Von diesem Bild her ist auch dieser Vers 27 gut zu verstehen. Die Gemeinde und auch unsere Gemeinde in Forchheim ist daher nicht für dich oder für mich da. Das zwar auch, aber zuallererst für Christus. Ihm muss unsere Gemeinde gehören. Er hat den ersten Anspruch. Er, Christus, will unsere Gemeinde herrlich haben. Er will sie heilig und tadellos sehen. Für sich. Und Paulus fährt fort in dem Bild. Er sagt, er will nicht, Christus will nicht, dass eine Gemeinde Flecken oder Runzeln hat. Um es drastisch auszudrücken, Christus will nicht, dass die Gemeinde hässlich aussieht. Und nun komme ich schon zum Schluss. Im Vers 29 heißt es, der Herr nährt und pflegt die Gemeinde. Wir als Christen gehören zu seinem Leib. Wir gehören nicht nur dazu, sondern Paulus gebraucht hier ein wunderschönes Bild. Wir verschmelzen mit Jesus, mit Christus. Wir sind nicht nur Glieder, die dranhängen, sondern wir sind Teil seines Fleisches. Im Vers 30. Wir sind ein Ganzes mit ihm. Es ist ein Blutkreislauf, der uns alle von Christus her durchströmt. Es ist ein Bild der vollständigen Einheit mit ihm. Vers 32 nennt Paulus dies ein Geheimnis. Dieses Einswerden. Dieses Einswerden von Christus mit seiner Gemeinde. Amen. Ja, also, ich habe doch noch einen Nachtrag. In diesem Text steht ja noch mehr drin. Aber ich möchte erst noch mal zusammenfassen. Wir haben gehört, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Christus liebt die Gemeinde und hat sich für sie hingegeben. Christus heiligt die Gemeinde. Christus will, dass die Gemeinde herrlich ist. Und Christus nährt und pflegt die Gemeinde. Und zum Schluss sprach ich dann noch vom Einswerden von Christus und seiner Gemeinde. Was ein Geheimnis ist, was wir nicht gänzlich begreifen können. Und das bisher Gesagte überträgt Paulus nun auf die Rolle des Mannes zu seiner Frau. Paulus schreibt diesen Brief ja an Christen in Ephesus und er meint, so wie Christus ganz eins sein will mit seiner Gemeinde, so soll auch der Mann eins sein mit seiner Frau. Und wenn wir jetzt die Verse nochmal durchgehen und es unter dem Blickwinkel des Mannes zu seiner Frau anschauen, dann heißt es im Vers 23, der Mann ist das Haupt der Frau. Dieses Haupt ist aber nicht einfach der Chef oder der Anführer, wie ich es im ersten Teil nannte, sondern er soll so Haupt sein, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und wie sich dieses Hauptsein äußert, das habe ich versucht im ersten Teil zu schildern. Da kommt Herrschen überhaupt nicht vor. Christus ist kein Herrscher im weltlichen Sinn, kein autoritärer Führer oder gar Tyrann. Christus ist die Liebe und Christus ist der Retter des Leibes. Mit Leib ist hier nicht dein Körper gemeint, sondern Leib ist die weltweite Gemeinde der Geretteten, der Erlösten. Und wenn du Christ bist, dann bist du Teil an seinem Leib. Er ist dein Retter. Diese Retterliebe wurde ganz einmalig offenbar am Kreuz auf Golgatha. Und Paulus stellt uns diesen Christus, besonders uns Männern, als Vorbild hin. Genau so sollen wir auch uns gegenüber unseren Frauen verhalten. Paulus spricht hier immer im Plural. Er wendet sich an die Männer und die Frauen in der Gemeinde. Und der erste Auftrag an die Männer lesen wir im Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Im Singular und im Einzelfall heißt es, du Mann, liebe deine Frau. Naja, natürlich liebe ich meine Frau, wird der eine oder andere vielleicht unter uns sagen. Aber was ist Liebe? Liebe ist ein dehnbarer Begriff. Hier ist die Agape-Liebe gemeint, die vollkommene, die selbstlose Liebe. Und vorhin habe ich erwähnt, die Liebe soll so aussehen, wie Christus die Gemeinde liebt. Und Christus hat die Gemeinde nicht nur ein bisschen geliebt. Christus hat sein Leben dafür gegeben. Die Liebe, die Christus von uns fordert, hat keine Begrenzung. Sie hat auch keine Bedingung. Ich sage im Hinblick auf die Hingabe, das Leben meiner Frau muss mir wichtiger sein als mein eigenes Leben. In der Regel stellt sich diese Alternative zwar nicht bei uns, aber Paulus will ausdrücken, die Liebe eines Mannes zu seiner Frau darf keine Grenzen kennen. Jeder normale Mann möchte, dass seine Frau herrlich sei, dass sie äußerlich schön, tadellos, dass sie tadellos ist und dass es ihr gut geht. Heiligen heißt abgesondert sein, jemandem anderem ganz gehören. So dürfen wir auch dieses Wort heilig im Vers 26 verstehen. Die Frau soll ganz ihrem Mann gehören, aber nicht aus Zwang oder Widerwillen, sondern sie will es. Sie weiß sich ganz ihrem Mann verbunden, weil sie seine Liebe und seine Fürsorge spürt und täglich erfährt. Im Vers 28 wiederholt sich Paulus noch einmal und nun wird Paulus noch deutlicher. Hier spricht er sogar von Pflicht der Männer. Die Männer haben die Pflicht, ihre Frauen zu lieben. Nun mag es durchaus Situationen und auch Frauen geben, da fällt es einem Mann schwer, seine Frau zu lieben. Aber Paulus lässt keine Entschuldigung für uns Männer gelten. Er fordert uns vielmehr heraus, gib nicht auf, lass dich nicht abbringen durch dieses oder jenes, versuche es immer wieder. Du musst deine Frau lieben. Und Paulus setzt die Latte ganz, ganz hoch. Er sagt, so wie wir uns selbst lieben, so sollen wir auch unsere Frau lieben. Jesus sagt in einem anderen Zusammenhang im Markus Kapitel 12, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich behaupte, meine Frau ist nicht minder mein Nächster. Wenn es eine Steigerung geben würde, dann ist meine Frau mein Allernächster. Die soll ich so lieben, wie ich mich selbst liebe. Und ich behaupte, jeder liebt sich selbst. Und jeder liebt sich selbst am meisten. Es gibt Strömungen, die behaupten, wir müssen erst mal lernen, uns wieder selbst zu lieben. Nun, ich bin kein Psychologe, aber halte dies für realitätsfremd und auch einen weltlichen Einfluss, der uns noch zu noch mehr Egoismus anspornt. Ich sehe in diesen Gedanken zudem eine Möglichkeit, die Forderungen Jesu als auch die von Paulus abzuschwächen. Lieben ja, aber nicht mehr als mich selbst. Ich frage mich, wie kann man die Liebe überhaupt messen, sodass ich nicht in Gefahr laufe, meine Frau mehr zu lieben als mich? Also ich erachte diese Gedanken als nicht weiterführend und hilfreich. Wer seine Frau liebt, der nährt und pflegt sie auch, können wir im Vers 29 ableiten. Damit ist nicht nur gemeint, dass wir für Essen sorgen und sie pflegen, wenn sie krank ist, sondern ganz allgemein, dass der Mann für sie da ist und alles tut, dass es ihr gut geht. Auch hier sollen wir uns Männer Christus zum Vorbild nehmen. Paulus, dieser alte Langeweiler, im Vers 33 kommt er nochmal und fordert auf, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Frage an uns Männer, können wir das überhaupt? Da müssen wir doch versagen. Und ich sage ja, auch ich versage vor diesem Anspruch. Aber es gibt Ziele, die wir nie erreichen im Leben. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen aufgeben sollen, sondern wir sollen dieses Ziel immer vor Augen haben. Und die Liebe Jesus zu uns Männern ist ja auch so groß, dass wir uns auch im Versagen bei ihm als unserem Haupt angenommen wissen. So, jetzt habe ich eigentlich über die Frau gar nichts gesagt in dieser Predigt. Und im letzten Teil möchte ich jetzt doch noch ein paar Worte darüber verlieren. Denn das ist ja eine delikate Angelegenheit. Aber im Vers 21 heißt es erstmal, ordnet euch einander unter in Ehrfurcht vor Gott. Also die Frau unter dem Mann und der Mann unter die Frau. Eine einseitige Unterordnung nur der Frau unter dem Mann kann ich daher nicht ableiten in diesem Kapitel. Aber im Vers 22 fährt Paulus fort. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Und wie ich eingangs schon sagte, für viele Frauen ist das ein harter, für manche ein zu harter Brocken, was Paulus da verlangt. Am Ende unseres Bibeltextes im Vers 33 heißt es noch ergänzend, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Manch andere übersetzen meines Erachtens ein bisschen weichgespülter, die Frau soll den Mann achten oder auch Respekt erweisen. Wenn du bisher die Predigt verfolgt hast, dann ist es ein Irrtum zu meinen, in unserem Bibeltext geht es alleine oder vorwiegend um die Unterordnung der Frau. Nein, in den meisten Versen, wenn du diesen Text anschaust, wirst du feststellen, da geht es darum, wie Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Und das ist das Fundament, auf dem Paulus dann seine weiteren Aussagen aufbaut. Und dieses Fundament, das nimmt Paulus als Vorbild, wie der Mann mit seiner Frau umgehen soll. Aber ich möchte jetzt trotzdem diesem Gedanken der Unterordnung noch ein bisschen nachgehen. Gemäß Vers 22 soll die Unterordnung so sein, wie sich eine gläubige Frau auch dem Herrn, und damit ist Christus gemeint, unterordnet. Aber was kann man eigentlich gegen die Unterordnung der Frau unter ihrem Mann einwenden? Und hier kenne ich nur ein Argument. Paulus hat in einer anderen Zeit gelebt als heute. Das stimmt. Und das ist auch nicht zu leugnen. Die Rolle der Frau heute ist eine ganz andere als damals. Liebe Frauen, und ich möchte euch auch nicht einfach eine Rolle oder ein Verhalten aufdrängen, zu dem ihr kein innerliches Ja finden könnt. Euer Leben ist immer eure Entscheidung. Aber ich möchte, dass wir jetzt noch ein bisschen tiefer gehen und das Wort der Bibel, was wir als Gottes Wort ansehen, nicht gleich abtun mit dem Argument, das war damals so. Denn mit diesem Argument könnte ich noch vieles andere aus der Bibel wegschneiden, was heute nicht mehr in ist. Gleich im nächsten Kapitel kommen die Aufforderungen an die Kinder, dass sie ihren Eltern gehorsam sein sollen. Dann würde ich sagen, als Kind, prima. Das war eben vor 2000 Jahren so. Das war eine andere Zeit. Heute muss ich meinen Eltern nicht mehr gehorchen. Nein, ernsthaft. Wenn wir ein bisschen tiefer graben und vielleicht auch diese Aufforderungen versuchen, geistlich zu sehen und zu verstehen. Mir ist aufgefallen, erstens, im Schöpfungsbericht, gleich am Anfang wird berichtet, wie die Frau aus dem Mann geschaffen wurde. Okay, dieses Bild ist umstritten. Aber die Übersetzung von Roland Werner, die finde ich sehr anschaulich, wenn er etwas frei formuliert. Denn in der Schöpfung ist ja der Mann der Ursprung der Frau, wie auch der Messias der Ursprung der Gottesgemeinde ist. Zweiter Gedanke. Es ist ja nicht zu leugnen, und das auch allem Gender zum Trotz und auch wissenschaftlich bewiesen, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Und das nicht nur äußerlich. Bis heute habe ich noch keinen einzigen Mann getroffen, der ein Kind geboren hat. Von daher, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Sollten wir daher nicht auch unterschiedliche Rollen im Zusammenleben einnehmen? Dritter Gedanke. Überall in der Welt, wo ich hinsehe und Menschen zusammenleben, gibt es eine Ordnung. In der Firma gibt es einen Chef oder eine Chefin, egal auf welcher Hierarchiestufe. In der Politik gibt es einen Kanzler bzw. eine Kanzlerin, einen Ministerpräsidenten. Es gibt keine zwei. Im Verein gibt es einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Und diese können alle nicht tun und lassen, was sie wollen, wenn sie ihr Amt richtig wahrnehmen wollen. Aber bei aller Demokratie, bei aller Diskussion und aller Suche nach einem gemeinsamen Weg, irgendwann muss einer die Richtung vorgeben und Verantwortung übernehmen. Und gemäß unserem Text soll dies der Mann tun. Und auch das Zusammenleben von zwei oder mehr Menschen macht eine eindeutige Rollenzuteilung notwendig. Ansonsten kommt man nicht weiter. Vierter Aspekt. Ich denke, nicht umsonst nimmt die Verpflichtung des Mannes, seine Frau so umfassend zu lieben, einen so breiten Raum ein in unserem Text. Und das, ich behaupte, das ist sogar der schwierigere Aspekt in einer Beziehung. Aber wenn eine Frau so geliebt wird von ihrem Mann, wie es unser Predigttext fordert, dann dürfte es, so denke ich, auch wenn ich keine Frau bin, doch einer Frau einigermaßen leicht fallen, sich ihrem Mann unterzuordnen, der sie so liebt. Denn gibt es etwas Schöneres, so geliebt zu werden, wie es unser Bibeltext vom Mann erwartet? Und zum Schluss denke ich mir, ist es nicht auch schön für eine Frau, sich einmal zurücklehnen zu können und zu wissen, mein Mann kümmert sich um dieses, um jenes, er kümmert sich um mich, er liebt mich, er macht dies und das und darauf kann ich mich verlassen? Diese fünf Punkte mögen dich vielleicht nicht überzeugen. Und ich weiß, das kann ich auch nicht. Aber warum das Gott so gemacht hat, warum so sein Wille in Bezug auf Ehe ist, ist allein seine Weisheit. Und es gibt noch mehr Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Wenn ich aber nur das als Gottes Wort gelten lasse, was ich verstehe, dann wird die Bibel dünner. Und dann bin ich auf dem Irrweg. Denn wenn mein Verstand bestimmt, was als Gottes Wort gültig ist und was nicht, dann überhebe ich mich doch über Gott. Dann ist Christus nicht mehr mein Haupt. Ich will vielmehr das Haupt sein. Je älter ich werde, desto weniger kritisch betrachte ich manche Aussagen der Bibel. Je älter ich werde, desto mehr halte ich mich an die Worte der Bibel fest und desto mehr kann ich auch annehmen, was da geschrieben ist, auch wenn ich manches nicht verstehe. So glaube ich doch. Und Glaube heißt für mich Vertrauen. Ich will damit sagen, dass unser allwissender Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich schon in allem, was er tat und tut, was dabei gedacht hat. Und ich vertraue darauf, dass er es gut gemacht hat und dass er die Menschheit segnen will, wenn sie so leben, wie es in seinem Wort steht. Gott will auch dich segnen, wenn du tust, was in seinem Wort steht. Denn wenn ich tue, was in seinem Wort steht, dann erkenne ich ihn als Haupt an. Und hier haben wir wieder den Bezug zu dem, was eingangs gesagt wurde. Christus als Haupt. Christus auch mein Haupt. Und wenn du Christus als dein Haupt annimmst und auch sein Wort als sein Wort annimmst, dann wirst du gesegnet werden. Diesen Segen wirst du vielleicht nicht unmittelbar und gleich erleben. Segen kann man auch nicht zuordnen. Segen funktioniert nicht wie ein Geldautomat. Man schmeißt Gehorsam rein und dann kommt Segen raus. Aber unser Herr, der uns so liebt, wie ich es in unserem ersten Teil geschildert habe, wird uns nicht ungesegnet lassen, wenn wir gemäß seinem Wort leben. Davon bin ich fest überzeugt. Am Anfang unseres Predigttextes, im ersten Vers, heißt es schon im Kapitel 5, werdet Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe. Wir sollen Gott nachahmen und in der Liebe leben. Daraus folgere ich, also die Bibel fordert auch die Frauen auf, ihre Männer zu lieben. Wie im Übrigen das ganze Neue Testament uns immer wieder auffordert, einander zu lieben. Und im Vers 21 heißt es ja, ordnet euch einander unter. Also auch die Männer sollen sich ihren Frauen unterordnen. Von daher sehe ich diesen Vers 22, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, nicht als so problematisch an, wenn ich den ganzen Kontext unseres Kapitels ansehe. Nun, schön und gut, aber was, wenn der Mann dich nicht so liebt, wie es im Text gefordert ist? Was, wenn deine Frau dich nicht respektiert, nicht achtet, dich nicht als Haupt anerkennt? Ich möchte dich ermutigen, sei trotzdem gehorsam dem Wort. Versuche trotzdem zu tun, was in unserem Text steht. Ja, in solch einer Situation ist es hart und es kann sehr, sehr hart sein. Aber Paulus, er nennt ja keine Bedingungen. Er schreibt nicht, liebe nur, wenn deine Frau dich ehrt. Und ehre nur deinen Mann, wenn er dich liebt. Denn wenn wir unser Handeln an Bedingungen knüpfen, dann kommen wir nie zum Ziel. Dann kommen wir nicht zur Erfüllung. Denn wir würden doch immer sagen, es reicht nicht. Die Liebe ist zu dürftig. Die Unterordnung ist nicht immer da. Die Achtung ist zu wenig und nur ab und zu da. Nein, jeder muss einfach anfangen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Dieser Text ist an Christen geschrieben und ich weiß, dass natürlich auch der eine oder andere Ehepartner einen ungläubigen Ehepartner hat. Aber ich möchte dich ermutigen, trotzdem versuchen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, dich unterzuordnen, solange die Unterordnung nicht so weit geht, dass sie dein Christsein, dein Glaubensleben behindert. Und ein letzter Satz zur Ermutigung. Im Hebräerbrief steht ein wundervolles Wort über Abraham, den Mann des Glaubens. Dort heißt es, durch den Glauben ward gehorsam Abraham. Der Grund seines gesegneten Lebens war der Gehorsam. Abraham war kein Jüngling mehr, als er den Befehl empfing, geh aus deinem Vaterlande und deiner Freundschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham wusste nicht, wohin er gehen sollte, aber er war gehorsam. Er sollte seinen einzigen Sohn, den er mit Sarah hatte, opfern. Er wusste nicht, warum, aber er war gehorsam. Und in diesem Hebräerbrief im Kapitel 11, da lese ich 11-mal durch den Glauben. Durch den Glauben brachte Abel, durch den Glauben brachte Abraham, durch den Glauben Sarah, durch den Glauben Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab. Diese alle, die taten dies nicht aus Verstand oder Verstehen heraus, nicht aus Einsicht, sondern aus Vertrauen dem großen und allmächtigen Gott gegenüber. Ja, von daher möchte ich dich ermutigen, tu es aus Glauben, einfach aus Glauben. Amen.